Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Reisen ohne finanziellen Verlust. Wenn irgendwo gestreikt wird, wie das zum Beispiel heute in Frankreich der Fall ist, dann ist nicht jeder gleich gut gegen die Folgeschäden geschützt. Wir sagen, wer zahlt, wenn in der Luft und auf der Schiene gar nichts mehr geht. Und wandern, ohne dass einem der Rücken und die Schulter wehtun. Ein Bergführer zeigt den Weg zum richtigen Wanderrucksack. Wir haben in den Nachrichten gehört, Streik zu Frankreich, Zick und Flick fallen uns, und das ausgerechnet jetzt, wo in verschiedenen Kantinen Herbstferien sind. Ärgerlich, wenn es einem verwitscht, aber wenn man weiss wie, dann kann man viel Ärger vermeiden. Bei mir im Studio ist der Espresso-Redakteur, der Raphael Zeier. Raphael Zeier, was sollte man denn jetzt machen, wenn einem zum Beispiel auch wie im Fall heute zu Frankreich ein Streik dazwischen kommt?
Als erstes muss man unterscheiden, ob man seine Reise selber oder im Reisebüro gebucht hat. Wer im Reisebüro eine Pauschalreise gebucht hat, hat es nämlich ein bisschen einfacher. Der sollte, falls er nicht schon vom Reisebüro informiert worden ist, nämlich genau dort anrufen. Dann schaut das Reisebüro, ob es einem zum Beispiel auf einen anderen Zug oder ein anderes Flugzeug umbuchen kann. Wenn das Reiseunternehmen dann aber im schlimmsten Fall keine Lösung findet und man daheim bleiben muss, dann kommt man wenigstens sein Geld zurück, über heisst es im Pauschalreisegesetz. Das sagt auch der Experte für Reiserecht, Rolf Metz.
Selbst beim Fall von höherer Gewalt muss der Veranstalter das gezahlte Geld zurückzahlen. Was er aber nicht muss, ist Schadenersatz. Also wenn der Kunde jetzt beispielsweise schon Geld gewechselt hat, wo er jetzt muss wieder zurück in Schweizer Franken wechseln und somit den Devisenverlust hat, muss das der Veranstalter nachher nicht übernehmen. Das wäre das, was das Risiko vom Kunden ist.
Wenn man beim Reisebüro eine Pauschalreise bucht hat, dann hat man also einen Ansprechpartner für alles und kann im schlimmsten Fall dann auch das Geld zurückverlangen. Aber es sind ja nicht alle, die eine Reise im Reisebüro buchen. Wie sieht es denn aus, wenn ich meine Reise, mein Hotel oder mein Mietauto, was auch immer, selber bucht habe?
Dann wird es tatsächlich ein bisschen aufwendiger. Anders als bei der Pauschalreise hat man dann eben nicht nur das Reiseunternehmen, das einem alles abnimmt, sondern eben gerade ein paar Ansprechpartner, die man mit ihnen reden muss. Wenn man zum Beispiel wegen einem Streik nicht an Ferienort kommt, muss man dann eben selber schauen, dass man sein Geld, das man für den Flug gezahlt hat, von der Fluggesellschaft zurückbekommt. Und beim Hotel und der Mietautofirma muss man auch selber absägen. Und das kann dann im schlimmsten Fall sogar noch Annulationsgebühren kosten.
Auf diesen Kosten bleibt man als Konsument sitzen. Ausser man hat eine sogenannte Reiseversicherung abgeschlossen.
Bei der Reiseversicherung muss man aber einen Blick in die Versicherungspolice werfen. Reiseversicherungen sind nämlich unterschiedlich und nicht alle versichern die gleichen Risiken. Ob eine Versicherung zum Beispiel Annulationsgebühren zahlt, muss man von Fall zu Fall wieder schauen. Unabhängig aber, wer in so einer Police steht, ist wichtig, dass man, wenn es Komplikationen gibt, mit seiner Reiseversicherung Kontakt aufnimmt. Die kann einem dann nämlich sagen, was alles von der Versicherung gedeckt ist und was eben nicht. Ganz wichtig auch noch, nicht auf eigene Faust zum Beispiel einen anderen Flug oder einen anderen Zug buchen, sondern immer zuerst bei der Versicherung das Okay einholen und sich das zur Sicherheit auch noch schriftlich oder per Mail bestätigen lassen. Dann hat man nämlich gute Chancen, dass man nicht auf diesen Kosten sitzen bleibt.
Also fassen wir das vielleicht nochmal schnell zusammen. Wenn man beim Reisebüro eine Pauschalreise bucht hat, dann ist das Reisebüro für einen verantwortlich. Und wenn man die Reise selber organisiert hat, dann muss man halt selber schauen und je nachdem auf die Reiseversicherung zurückgreifen. Da könnte ich mir ja jetzt aber sagen, wenn ich beim Reisebüro buche, dann sind die für alles verantwortlich und dann brauche ich gar keine Reiseversicherung.
Die Reiseversicherung kann eben auch in dem Fall Sinn machen. Eine Reiseversicherung hilft einem eben nicht nur, wenn der Anbieter ein Problem hat, sondern wenn man auch selber Reise hat und nicht in die Ferien kann oder dringend früher nach Hause muss, zum Beispiel, weil man krank wird oder weil die Wohnung daheim unter Wasser steht oder weil vielleicht das Familienmitglied verstorben ist. Welches von den Ereignissen Reiseversicherung aber deckt, muss man dann jedes Mal im Einzelfall wieder schauen.
Raphael Zeier, habt ihr vielleicht noch einen generellen Tipp, wenn es um Reiseversicherungen geht?
Als erstes lohnt es sich mal zu überlegen, ob man eine Jahresreiseversicherung oder jedes Mal, wenn man in die Ferien geht, eine einzelne Reiseversicherung abschliessen möchte. Eine Jahresreiseversicherung kann sich schon im Schnitt so ab 2-3 Reisen oder verlängerten Wochenende pro Jahr lohnen. Kommt dazu, dass man nicht jedes Mal, wenn man verreist, wieder extra an die Versicherung denken muss. Man muss dann aber natürlich schauen, dass man beim Buchen nicht nochmal eine zusätzliche Reiseversicherung abschließt. Sonst hat man dann am Schluss 2 oder sogar 3. Es gibt nämlich auch Kreditkartenunternehmen, die zu ihrer Karte gerade noch eine Reiseversicherung draufpacken. Die Versicherung ist häufig an die Bedingung gebunden, dass man die Reise dann auch mit der Kreditkarte gezahlt hat. Also ganz allgemein würde ich sagen, es empfiehlt sich darum, mal in einer ruhigen Minute mal einen Blick in sein Versicherungsdossier zu werfen und nicht erst dann, wenn der Ärger schon da ist.
Der Raphael Zeier.
Espresso.
Espresso, die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit. Der Regenschutz, Zwischenverpflegung, etwas Flüssiges, das alles geht mit auf eine größere Wanderung. Und für das alles braucht man klar, logisch, einen Rucksack. Nur was für einen Rucksack? Die Rucksäcke im Lado, die sind so verschieden wie die Leute auf den Schweizer Wanderwegen. Wie man im Angebotsdschungel den Weg zum richtigen passenden Rucksack findet, darüber reden wir jetzt im Espresso mit dem Fachmann. Bei mir ist der Martin Wiesmann, ein Rucksackexperte, Bergführer und Ausbildner von Bergführer und Wanderleiter. Guten Tag, Herr Wiesmann.
Guten Tag.
Herr Wiesmann, ich bin gerade kürzlich selber wandern. Wenn man mal den Rucksack der Wandersleute genauer anschaut, dann sieht man die verschiedensten Sachen, grundverschieden von Werbegeschenk, Rucksack bis hin zum Profi-Bergsteiger-Rucksack. Wann lohnt es sich denn für Wanderungen, einen speziellen Wanderrucksack anzuschaffen und nicht einfach so einen Gratis-Rucksack zu nehmen?
Ich denke sicher, dass jemand, der viel zum Beispiel unterwegs ist, häufig geht, lange Wanderungen macht, ist eher bereit, sich auch einen gescheiten Rucksack einmal zu kaufen und sich anzuschauen, was es gibt. Und dann kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie viel Gewicht das man hat, also ob man mit der Familie unterwegs ist und für Kinder trägt und so weiter.
Gibt es einen Richtwert?
Ja, also mich dunkt jetzt immer, also wenn man nur gerade das Jäckli dabei hat und etwas zu trinken und ein Brötli, das ist ja irgendwie auch mit dem Rucksack 5 Kilo, dann spielt es also wirklich nicht so eine Rolle, was man jetzt da auf dem Rücken hat.
Fehlen wir ganz zuvorderst an. Was muss ich mir überlegen, wenn ich in den Laden gehe und mir einen Wanderrucksack will anschaffen?
Ich denke, das Erste, was man sich überlegen muss, ist, wie gross das sein soll. Und das ist abhängig davon, was man damit macht. Und was man sich sicher muss bewusst sein muss, ist, dass auch ein nicht so verrückt grosser Rucksack, wenn er etwas soll taugen, dass er irgendwie zwischen 100 und 200 Franken kostet, dass man nicht gerade einen Schock hat, oder?
Die Grösse kommt wieder als Thema. Welche Grösse ist denn richtig, sagen wir als Beispiel, für einen Tages- oder eine Zweitagestour?
Also für eine Tagestour muss einfach die Jacke drin, der Pulli drin, es kann ja wärmer werden, vielleicht sogar die langen Hosen, die man abzippt oder so. Und für eine Zweitagestour muss es in Liter steht dann irgendwo drauf auf dem Rucksack, irgendwie 40 Liter, vielleicht lange auch 35 Liter. Und auch das wieder ist davon abhängig, ob man alleine unterwegs ist und man für die Kinder auch noch Sachen mitnehmen muss, ist einfach dann eine andere Geschichte.
Ein Problem, das man häufig hat, ist ja, man merkt erst, ob einem ein Rucksack passt, wenn man dann wirklich damit geht, geht wandern, geht laufen länger. Und ich kann ja nicht ins Geschäft einen Rucksack holen und mit dem mal einen Tag ausprobieren. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich im Geschäft merke, ob der Rucksack zu mir passt?
Also grundsätzlich muss man einen Rucksack sicher anlegen, bevor man ihn kauft. Also man geht nicht einfach in und sagt, oh, das Rot gefällt mir jetzt, den kaufe ich. Also muss ihn anlegen. Und zum Spüren, ob die Schulterträger passen, wäre es nicht schlecht, wenn er ein bisschen Gewicht hätte. Also irgendwo in dem Bereich, wo man es dann auch trägt. Also 5 oder 7 Kilo wenigstens. Ja, in den meisten Geschäften sind die kleinen Rucksäcke aber ohne Gewicht. Und von dem her ist das dann nicht ganz so einfach.
Also vielleicht, dass man schnell etwas reinstopft, was ja, man gerade genau bei Schicht hat, wenn man probiert. Und dann einfach durchprobieren, verschiedene Rucksäcke.
Also ich denke schon, dass man schnell einen Mitarbeiter im Laden anspricht, der zeigt einem vielleicht auch schnell 2, 3 Sachen und dass man sich nachher einfach Zeit nimmt und die wirklich anlegt. Also der Rucksack, das spürt man, da muss man nicht ein Experte sein. Die Schulterträger passen einem an die Schulter oder sie passen einem nicht an die Schultern, oder?
Auf was soll man denn schauen bei den Trägern?
Also heute gibt es einen Trend zu sehr schmalen, zu sehr leichten Trägern, viel Netzträger. Das ist sicher alles gut, wenn man nicht so viel Gewicht will tragen. Und sonst, vielleicht wenn man das erste Mal einen Rucksack hat, hat man eher das Gefühl, die Träger sind ein bisschen steif, gerade so von einem ein bisschen grösseren Rucksack. Das ist etwas, was sich gibt mit der Körperwärme und dem Laufen, passen die sich an die Form an, so nach 2 Tagen. Das ist ein bisschen bei den Schuhen, wo man früher gesagt hat, einlaufen, das ist auch bei den Rucksackträgern so.
Der andere Teil beim Rucksack, das ist ja das Rico-Teil. Da habe ich auch schon die unterschiedlichsten Sachen gesehen, von einem komischen, speziellen Polster bis hin zu einem Netz, dass die Luft an den Körper kommt und dass man weniger schwitzt. Wie wichtig ist denn das Rico-Teil?
Ja, da bin ich jetzt vielleicht der Falsche zum Fragen, weil ich finde all das Netzli-Zeug eigentlich Kabis, aber es gibt Zehntausende von glücklichen Wanderern, die solche Abstandkonstruktionen haben. Am Schluss muss man es probieren. Laut Test ist klar, wenn du einen Abstand hast, geht die Luft durch, also geht auch ein bisschen mehr Wärme weg. Aber wenn einer nachher von den Beinen seinen Rucksack abzieht, hat er genau so ein nasses T-Shirt wie jeder andere auch, oder? Mhm. Und auf dem Velo funktioniert das sicher super, wo du einen Zugluft drauf hast, aber beim anderen musst du also ziemlich schnell laufen, bis du Zugluft überkommst. Und, ja, also, das muss jeder für sich wissen. Und am Schluss ist die Frage, ob es passt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, sie passen mir nicht so recht. Und darum bin ich vielleicht da auch ein bisschen voreingenommen. Wenn aber jemand das anleitet und sagt, hey, das finde ich super, soll er das doch kaufen?
Also kann man schon ein bisschen nach der Devise an, aber nützt es nicht so Schatz nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall.
Die Frage mit oder ohne stellt sich nicht nur mit so Ricotnetz, sondern auch mit dem Gurt, der so einen Rucksack häufig hat, um die Hüfte. Ist das gut? Ist das schlecht? Braucht es das?
Also rein technisch gesehen, macht ein Hüftgurt erst aber mit gewissem Gewicht Sinn. Es gibt aber einen Haufen Leute, die einfach sagen, ich habe gerne ein Hüftgürtli. Und das ist eine persönliche Vorliebe oder nicht Vorliebe. Aber wenn man einen richtigen polsterten Hüftgurt hat, muss man sich im Klaren sein, dass es dann kein kleiner Rucksack mehr sein kann. Weil ab im Moment, wo man einen polsterten Hüftgurt hat, einen festen Hüftgurt, muss der Rucksack eine gewisse Länge haben. Und damit wird er sicher 40, wenn nicht 45 Liter gross sein.
Und wenn der Rucksack so einen Gurt hat, dann was ist wichtig? Was müssen Sie schauen, darauf achten?
Ja, dass er im Wanderbereich vor allem denkt, dass er nicht zu fest ist, dass er nicht zu dick ist. Es langt auch ein leichterer Hüftgurt. Je nachdem, die Leute, die haben es gerne lang und gibt es gerne kurz. Das ist wirklich ein bisschen schwierig, jetzt einfach so im Radio zu sagen.
Jetzt sind wir schon beim Einstellen. Wie stellt man einen Rucksack richtig ein?
Ja, also einen normalen Wanderrucksack stellst du gar nicht ein. Den legst du an und tust deine Schulterträger in die richtige Position. Das heisst, wenn du 16 bist, hängen du aufs Füttli ab und wenn du ein bisschen älter bist, ziehst du ihn ein bisschen höher rauf. Also, das muss, glaube ich, jeder selber merken.
Mhm. Und sonst gibt es keinen Richtwert? Also, dass man zum Beispiel sagt, irgendwie muss oberhalb vom Becken sein, oder?
Doch, also im Moment, wenn er einen polsterten Hüftgurt hat, wäre es eigentlich sinnvoll, dass der polsterte Hüftgurt auch öppe, Hochdeutsch heißen, auf dem Beckenkamm aufliegt, also auf der oberen Teil vom Becken. Und wenn das soll bequem sein, dann muss er eben eine gewisse Länge haben, sonst nützt es einfach nicht. Also die Rückenlänge.
Es gibt ja auch Rucksäcke, die so Alugestänge drin hat, die man rausnehmen kann. Da gibt es die einen, die sagen, das müssen wir auf den Körper biegen, die anderen sagen, ja nicht. Was ist richtig?
Das kommt auf die Konstruktion an. Also wenn man so einen Belüftungsrücken hat, kann man nichts biegen. Das ist ja vielbogenmässiges Netz, das dann einfach hinten dran den Rucksack aufwölbt. Aber im Moment, wo man einen Körperkontakt-Rucksack hat, ist, glaube ich, das richtige Biegen von der Alustange fast der wichtigste Komfortteil. Das ist eigentlich einfach. Man kann die Stange rausnehmen oder drin lassen. Und sie muss einfach, wenn man leicht vorbeugt, steht, am Rücken nah anliegen. Und wenn man sich dann bückt und das Gefühl hat, es drückt, dann tut man dort die Stange ein bisschen mehr wegbeugen, dass es dort ein bisschen Luft gibt. Das ist nicht so eine wahnsinnige Kunst jetzt.
Schauen wir vielleicht nur mal das Wichtigste schnell an, probieren zusammenzufassen. Im Laden ausprobieren ist wichtig, mit Gewicht im Rucksack vor allem, verschiedene Modelle. Und dann müssen wir so 100 bis 200 Franken rechnen. Zum Schluss, Martin, müssen wir dann auch noch auf Detail schauen, auf die Verarbeitung, auf Näht zum Beispiel, dass die richtig gemacht sind?
Also ich denke, dass wer ins Fachgeschäft geht, dort, das Fachgeschäft ist eigentlich wie eine eigene Marke. Und die Marke, die draufsteht, ist auch ein Sicherheitsgarant. Also die Leute sagen immer, man zahlt den Namen. Möglich. Aber man kommt auch eine gewisse Garantie über, dass wenn etwas nicht gut ist, dass der Hersteller dafür gerade steht. Und so gesehen würde ich mir jetzt also nicht so Sorgen machen.
Gibt es einen Unterschied zwischen Sommer- und Winterrucksack?
Ich würde im Winter tendenziell einen grösseren Rucksack kaufen, weil wenn man losläuft am Morgen, ist es vielleicht noch minus 10 Grad. Oben kommt mit Sonne, dann kann es locker im Februar plus 10 Grad sein. Das heisst, man muss die Jacken und alles können reintun. Und vielleicht auch die Schneeschuhgeschichte. Also, es hat extrem viele Leute, die heute im Winter mit den Schneeschuhen unterwegs sind. Und gerade wer mit ÖV unterwegs ist, findet es vielleicht cool, wenn er seine Schneeschuhe nicht immer in der Hand herumtragen muss, sondern sich am Rucksack anmachen kann. Da kommt dann vielleicht ein Modell eher auch in Frage, wo man so sagt, ja, das ist doch ein Snowboard-Rucksack, das ist so ein Übergangsbereich.
Der Martin Wiesmann, Rucksack-Experte und Bergführer, ist das bei uns im Studio. Besten Dank.
Espresso.
Und jetzt hat er vielleicht einen roten Wandersocken versehentlich in der weissen Wäsche gehabt. Was der kann anrichten, das hat er vermutlich auch schon erlebt. Die weisse Wäsche ist plötzlich rosa. Dass das nicht passiert, für das gibt's in einem Geschäft sogenannte Farbfangtücher. Die sollen beispielsweise eben dann die rote Farbe von dem verirrten roten Wandersocken in einer weissen Wäsche auffangen, bevor die ganze Wäsche verfärbt ist. Der Kassensturz hat solche Farbfangtücher ins Labor geschickt und lassen untersuchen, was die täugen. Und der Kassensturz, der gibt Resultate dazu. Farbfangtücher sind nämlich Thema heute Abend um 5 ab 9 bei SF1.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.